Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute geht es um ein Thema, das, naja, ikonischer geht's eigentlich nicht. Kreuzritter.
Und ich will direkt mit einer Szene einsteigen. Stell dir vor, 1. Juli 1097, irgendwo in Anatolien, in der Nähe von Doryleuung. Die Mittagssonne brennt, ein Kreuzfahrerheer ist eingekesselt, türkische Pfeile regnen auf sie nieder, Pferde brechen zusammen, im Tross herrscht Panik.
Das klingt nach einer absoluten Katastrophe.
War es fast. Die Seldschuken unter Sultan Kilic Arslan hatten die Vorhut der Kreuzfahrer in einen Hinterhalt gelockt. Bohemund von Tarent hielt mit seinen Leuten verzweifelt die Stellung. Und dann Staub am Horizont. Schlachtrufe. Gottfried von Bouillon kommt mit der Hauptmacht herangeprescht.
Der Entsatz.
Er führt zusammen mit Hugo von Vermandois den rechten Flügel der Kavallerie, Teil eines koordinierten Zangenangriffs von drei Seiten. Diese schwer gepanzerten Reiter brechen durch die seldschukischen Linien und plötzlich kippt die Schlacht komplett. Was als Vernichtung drohte, wird zum Sieg.
Gottfried von Bouillon. Der Name taucht ja ständig auf, wenn es um den ersten Kreuzzug geht. War der wirklich so bedeutend oder ist das mehr so eine Legendenbildung?
Beides, würde ich sagen. Er war definitiv einer der wichtigsten Anführer des ersten Kreuzzugs, später sogar der erste Herrscher Jerusalems, auch wenn er bescheiden den Königstitel ablehnte und sich Verteidiger des Heiligen Grabes nannte. Aber natürlich wurde seine Geschichte auch verklärt. Zeitgenossen beschrieben diese Rettung bei Doryleuung fast als Wunder.
Was ja zum religiösen Kontext passt. Das war keine normale Armee. Das waren Pilger mit Waffen. Die glaubten wirklich, Gott sei auf ihrer Seite.
Und genau da müssen wir kurz zurückspulen. Warum waren diese Leute überhaupt dort? Die Seldschuken, ein türkisches Reitervolk, hatten in den Jahrzehnten zuvor große Teile des Nahen Ostens erobert. Und christliche Pilger, die nach Jerusalem wollten, wurden zunehmend überfallen, ausgeraubt, getötet.
Was das Byzantinische Reich auch massiv unter Druck setzte. Kaiser Alexios I. bat den Papst um Hilfe.
Und Papst Urban II. Greift das auf. November 1095, Konzil von Clermont. Er ruft alle Krieger der Christenheit zur Rückeroberung des Heiligen Landes auf. Der Schlachtruf, angeblich schon damals, Deus lo vult. Gott will es.
Und wer folgte diesem Ruf? Nur Adlige und Ritter?
Nein, das ist ein verbreitetes Missverständnis. Es kamen Adlige aus Frankreich, Deutschland, Italien, klar, aber auch einfache Soldaten, Bauern, sogar Frauen und Kinder. Manche aus religiöser Überzeugung, andere hofften auf...
auf ein besseres Leben, Land, Beute, Abenteuer.
Das Versprechen der Sündenvergebung zog natürlich enorm. Bei wahrer Reue und Beichte kriegten Kreuzfahrer einen außergewöhnlichen Ablass. Die zeitlichen Sündenstrafen wurden erlassen. Wer dann im Zug starb, hatte quasi ein Ticket ins Paradies.
Aber dieses das Kreuz nehmen, das war ja ein echtes Ritual, oder? Nicht nur so eine Floskel.
Absolut. Das fand meistens in einer Kirche statt, vor einem Bischof oder Kreuzzugsprediger. Man legte ein öffentliches Gelübde ab, erhielt ein gesegnetes Stoffkreuz aus Wolle oder Leinen. Farben und Formen waren damals noch nicht einheitlich geregelt. Das wurde dann auf die Kleidung genäht, auf Brust oder Schulter.
Damit jeder sehen konnte, der gehört dazu.
Genau, und später auch auf Schilden, Wappenröcken, Bannern. Das berühmteste Beispiel sind natürlich die Tempelritter mit ihrem
roten Kreuz auf weißem Grund. Die haben mich schon als Kind fasziniert. Dieser ganze Mystikfaktor, die Gralssuche,
Wobei man sagen muss, die meisten dieser Geschichten sind spätere Legenden. Der Templerorden wurde erst nach dem ersten Kreuzzug gegründet, zum Schutz der Pilger. Die Gralsmythen kamen Jahrhunderte später dazu.
Klar, aber das zeigt ja, wie stark diese Symbolik wirkte. Das Kreuz als Zeichen war so kraftvoll, dass es bis heute im kollektiven Gedächtnis hängen geblieben ist.
Das stimmt. Und diese Mischung aus religiöser Inbrunst, militärischer Macht und ja, auch ganz weltlichen Motiven wie Landgewinn, das macht die Kreuzritter so faszinierend und gleichzeitig so schwer zu fassen.
Aber wie sahen diese Krieger eigentlich konkret aus? Mit welcher Ausrüstung zogen die los? Also Ausrüstung. Da müssen wir natürlich mit dem Schwert anfangen. Das ist ja wirklich das Sinnbild des Rittertums schlechthin.
Die Waffe, die einen Ritter zum Ritter macht. Buchstäblich. Bei der Schwertleite wurde man ja mit dem Schwert zum Ritter geschlagen.
Und diese Kreuzritterschwerter waren keine kleinen Dinger. Wir reden hier von etwa 1 Meter Länge, beidseitig geschärft. Eine ernsthafte Waffe.
Die Klinge aus geschmiedetem Stahl, oft mit verschiedenen Stahllagen für die richtige Mischung aus Härte und Flexibilität. Und, was viele unterschätzen, der Griff war genauso wichtig wie die Klinge selbst.
Wegen der Balance?
Unter anderem. Das Heft, also der Griff, endete in einem Knauf. Der war nicht nur Dekoration, sondern ein echtes Gegengewicht zur Klinge. Ohne den Knauf wäre so ein Schwert extrem kopflastig gewesen.
Und da gab es ja verschiedene Formen. Paranussknauf, Radknauf, dann noch...
Genau, der Scheibenknauf und der eher seltene Pilzknauf. Die Form war regional unterschiedlich, aber auch eine Frage der persönlichen Vorliebe.
Manche Formen boten mehr Halt bei bestimmten Griffen. Der Paranussknauf zum Beispiel, der liegt gut in der Hand, wenn man beide Hände am Griff haben will. Für mehr Hebelwirkung. Halbschwert ist übrigens was anderes. Da greift man die Klinge selbst, um gezielt stechen zu können. Kam aber erst im Spätmittelalter auf. Als Antwort auf Plattenrüstungen, um präzise in die Lücken zu stechen.
Wobei ich mich bei den Knaufformen immer frage, wie viel davon praktisch war und wie viel, naja, Status.
Beides, würde ich sagen. Ein reich verzierter Knauf zeigte auch, wer du bist. Aber er musste trotzdem funktionieren.
Als nächstes kommt die Kreuzstange oder Parierstange, wie man auch sagt.
Die sitzt zwischen Griff und Klinge, schützt die Hand. Interessanterweise waren die im Hochmittelalter fast immer gerade.
Gerade? Ich habe immer gedacht,
dass die gebogen waren, Richtung Klingenspitze. Das ist ein Irrtum, der sich hartnäckig hält. Funde von Schwertern mit gebogenen Kreuzstangen aus dieser Zeit sind extrem selten.
Interessant. Die gebogenen kamen wohl erst später auf?
Deutlich später, ja. Die typischen Kreuzritterschwerter hatten gerade Parierstangen. Transportiert wurde das Ganze dann in einer Schwertscheide an der Hüfte.
Aber das Schwert war ja nicht die wichtigste Waffe, zumindest nicht beim Angriff.
Die Lanze.
Stell dir das mal vor. 50 schwer gepanzerte Reiter im vollen Galopp. Die Erde bebt, Staub wirbelt auf. Und jeder von denen hat eine Lanze von 2,5 bis 4 Metern Länge unter der Achsel eingeklemmt, mit einer Eisenspitze vorne dran.
Die Wucht, die da zusammenkommt,
ist enorm. Und das war die taktische Revolution. Durch Steigbügel und die neuen hochgezogenen Sättel hatten die Reiter genug Halt, um die Lanze einzulegen, statt nur zu werfen oder zu stechen. Die gesamte Energie von Pferd und Reiter wird auf diese eine Spitze übertragen.
Leichte und mittlere Rüstungen konnten durchschlagen werden. Mit einem Schild oder in dichter Formation hattest du aber durchaus Chancen.
Genau deshalb war der Kavalleriestoß so gefürchtet. Wenn der durchkam, war die Schlacht oft entschieden.
Wobei wir da auch kurz über die Begriffe reden sollten. Speer, Lanze, Spieß, das wird oft durcheinander geworfen.
Ja, das ist tatsächlich nicht ganz einfach zu trennen.
Aber im mittelalterlichen Kontext hat sich das differenziert.
Der Begriff Speer ist eigentlich ein Oberbegriff. Es gab Wurf- und Stoßspeere. Die Wurfspeere waren kürzer, leichter, aerodynamischer. Man konnte damit auch stechen, klar, aber die waren fürs Werfen optimiert.
Der Spieß dagegen ist eine Stangenwaffe. länger, schwerer, definitiv nicht zum Werfen gedacht. Da konnte das Blatt auch verschiedene Formen haben.
Mit Widerhaken zum Beispiel oder mit...
Eben, die Flügel, die seitlichen Fortsätze an der Spitze.
Die hatten einen praktischen Zweck, oder?
Absolut. Die Flügel verhinderten, dass die Waffe zu tief eindringt. Stell dir vor, du reitest mit voller Wucht auf jemanden zu. Ohne Flügel steckt deine Lanze bis zum Schaft im Gegner und du kriegst sie nicht mehr raus.
Das wäre ungünstig.
Sehr. Die Flügel wirken wie ein Anschlag. Und man konnte damit sogar Hiebe parieren oder gegnerische Schilde weghaken.
Also eine Mehrzwecklösung.
Die wurden allerdings hauptsächlich so vom 8. bis ins 12. Jahrhundert als Kriegswaffe verwendet. Als Jagdspeer, die Saufeder, hat sich die Form aber noch viel länger gehalten. Und die Lanze ist dann, stark vereinfacht gesagt, der Spieß des Reiters.
Was mich zur nächsten Frage bringt, wie haben sich diese Krieger eigentlich geschützt? Schutz, das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Eine tolle Waffe bringt dir wenig, wenn du beim ersten Pfeil vom Pferd fällst.
Und da kommen wir zum Ringpanzer. Das ist die Basis der Kreuzritterrüstung, zumindest in der frühen Phase.
Der Ringpanzer bestand aus mehreren Teilen. Das Herzstück war der Hauberk, ein knielanges Kettenhemd mit langen Ärmeln. Dazu kam die Kettenhaube für Kopf und Hals und dann noch die Schosses.
Die Kettenbeinlinge.
Genau. Zusammen hast du praktisch den ganzen Körper mit Kettengeflecht bedeckt.
Ich habe mal ein Kettenhemd für ein Wochenende getragen. Das Gewicht ist, naja, überraschend.
Wie viel wiegt so ein Teil eigentlich?
Ein gutes Kettenhemd, also ein Hauberk, kommt auf etwa 10 bis 15 Kilo. Nach ein paar Stunden merkst du jede einzelne Rippe. Und das Geräusch, dieses permanente Klirren bei jeder Bewegung.
Die ritterliche Modenschau mit heftigem Kettenklirren.
So ungefähr. Aber was viele unterschätzen, das Kettenhemd alleine trägt man nicht direkt auf der Haut.
Der Gambeson, das ist diese gepolsterte Unterkleidung, die...
Weil er absolut unverzichtbar war. Das Kettenhemd stoppt zwar Schnitte, aber ohne Gambeson geht die Wucht voll durch.
Erklär das mal.
Also, Kettenringe stoppen Schnitte. Wenn jemand mit dem Schwert zuschlägt, wird die Klinge nicht durchkommen. Aber die Wucht des Schlages, die geht trotzdem durch. Ohne Polsterung hast du gebrochene Rippen, selbst wenn kein Ring reißt.
Der Gambeson war also der Stoßdämpfer.
Und nicht zu knapp. Die bestanden aus vielen Lagen Leinen und Wolle. Je nach Machart 10 bis 20 oder mehr. Richtig dick gesteppt. Manche wogen allein schon 5 bis 8 Kilo.
Das summiert sich.
Darüber wurde dann der Waffenrock getragen. Diese Stoffschicht über dem Kettenhemd mit dem...
Mit dem Kreuz drauf, genau. Der hatte mehrere Funktionen. Erkennungszeichen natürlich, aber auch Schutz der Kette vor direkter Sonne. Im Heiligen Land wurde Metall in der Sonne brutal heiß.
Oh, daran habe ich nie gedacht. Das Kettenhemd als Bratpfanne.
Nicht ganz, aber fast. Also, die Schichtenfolge von innen nach außen. Erst der Gambeson als Polsterung, dann das Kettenhemd und dann, nein, warte, der Waffenrock als oberste Schicht. Ab dem späten 13. Jahrhundert kamen dann Plattenverstärkungen dazu. Der sogenannte Plattenrock, erkennbar an den Nietenreihen außen. Echte Brustpanzer erst im 14. Jahrhundert.
Die Plattenteile.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Die wurden nach und nach ergänzt. Schultern, Brust, später auch Arme und Beine. Schwerer, aber deutlich besserer Schutz, gerade gegen Pfeile und sowohl gerade Schwerter als auch gekrümmte Säbel, im Heiligen Land gab's beides.
Und auf dem Kopf?
Da gab's verschiedene Optionen. Der Normannenhelm mit dem charakteristischen Nasenschutz war weit verbreitet, einfach aber effektiv. Und dann der Topfhelm.
Der ist, nun ja, schon ziemlich ikonisch. Diese komplett geschlossene Form.
Maximaler Schutz. Keine Lücken mehr für Schwerthiebe oder Lanzenspitzen. Aber dafür...
Siehst du fast nichts. Die Seeschlitze sind winzig und die Belüftung ist katastrophal.
Das war der Trade-off. Besserer Schutz gegen schlechtere Sicht und Atmung. Unter so einem Topfhelm wurde es auch extrem heiß.
Deswegen trugen die den oft nicht durchgehend. Erst kurz vor dem Kampf aufgesetzt und danach sofort wieder runter.
Zuletzt ist da noch der Schild. Holz als Basis mit Leinen- oder Rohhautüberzug. Bei den großen Reiterschilden meist ohne zentralen Buckel. Die Kanten wurden mit Rohhaut verstärkt.
Die Größe ist beeindruckend. Vom Boden bis zur Schulter.
Der deckte praktisch den ganzen Körper ab, wurde um die Schulter gehängt getragen, sodass man beide Hände für andere Dinge frei hatte, wenn man ihn nicht aktiv nutzte.
Und darauf dann wieder das Kreuz oder das Familienwappen.
Zur Identifikation. Auf dem Schlachtfeld musste man erkennen können, wer Freund und wer Feind ist. Bei geschlossenem Topfhelm siehst du ja kein Gesicht mehr.
Das Gesamtpaket klingt nach einer enormen Belastung. Gambeson, Kettenhemd, Plattenrock, Helm, Schild, Schwert, Lanze.
Deswegen war Training so wichtig. Aber dazu kommen wir gleich noch.
Schwert und Lanze waren die Hauptwaffen, klar. Aber was passiert, wenn die Lanze beim ersten Aufprall zerbricht und du mitten im Getümmel steckst?
Dann greifst du zur Sekundärwaffe.
Und da gab's einige Optionen. Die einblättrige Streitaxt zum Beispiel. Kürzer als eine Holzfäller-Axt, aber mit einem ordentlichen Wuchtpotenzial.
Oder der Streitkolben. Der hatte am Ende 4 bis 6 vertikale Metallrippen. Nicht zum Schneiden gedacht, sondern zum Zertrümmern.
Dann der Streithammer. Einem Schmiedehammer nachempfunden. Brutal effektiv gegen Plattenrüstungen, weil er die Energie konzentriert auf einen kleinen Punkt überträgt.
Und der Morgenstern?
Der Morgenstern, also da gibt's eine Verwechslung. Was oft so genannt wird, ist der Streitflegel. Stachelkugel aus Eisen an der Kette am Holzschaft. Ein Morgenstern wäre eigentlich eine starre Keule mit Stacheln.
Klingt nach einer Waffe, die schwer zu kontrollieren ist.
Ist sie auch. Aber genau das macht sie so gefährlich. Bei einem Streitflegel, also mit Kette, erzeugt der Schwung eine enorme Hebelwirkung. Die Kugel beschleunigt viel stärker als bei einer starren Waffe. Und die Stacheln? Die konnten Kettengeflecht durchschlagen oder zumindest schmerzhafte Blessuren durch die Rüstung verursachen.
Weil der Aufprall so konzentriert war.
Genau. Ein Schwerthieb verteilt sich über die Klingenlänge. Die Stacheln eines Streitflegels fokussieren die gesamte Energie auf wenige Punkte. Kettengeflecht konnte das durchschlagen, bei guter Plattenrüstung gab es zumindest ordentlich Prellungen.
Wenn man all das zusammenrechnet, kommt man auf eine beachtliche Last.
Und genau das war das größte Problem. Ein Kreuzritter in voller Montur mit Schwert, Schild und Reservewaffe? Da kommen locker 25 bis 30 Kilo zusammen. Je nach Ausrüstung sogar mehr.
Deswegen war regelmäßiges Training Pflicht. Waffengänge, Ausdauerübungen, Krafttraining. Diese Krieger mussten fit sein.
Und das bringt uns zu einem interessanten Punkt. Wie hat sich diese schwere Ausrüstung im Kampf gegen die muslimischen Truppen ausgewirkt?
Da trafen wirklich zwei völlig unterschiedliche Kampfphilosophien aufeinander. Orient gegen Okzident. Die Kreuzritter setzten auf Nahkampf, rohe Gewalt, Durchschlagskraft. Diese schwer gepanzerten Reiter waren
sehr formidabel im direkten Gefecht, aber nicht unverwundbar.
Das stimmt. Man liest manchmal im Nahkampf quasi unbesiegbar, aber das ist übertrieben. Sie waren extrem gefährlich, ja, aber nicht unschlagbar.
Die muslimischen Truppen hatten eine komplett andere Taktik. Berittene Bogenschützen, leicht gepanzert, schnelle Pferde.
Angriff aus der Distanz, Pfeilhagel, sofort wieder weg, kein direkter Kontakt, wieder heranreiten, schießen, verschwinden, stundenlang.
Diese Hit-and-Run-Taktik war gegen die schweren Kreuzritter extrem effektiv.
Die Kreuzritter konnten ja nicht einfach hinterherreiten. Ihre Pferde waren schwerer beladen, langsamer. Und jeder Pfeil, der ein Pferd traf,
bedeutete einen Ritter zu Fuß. Und ein Kreuzritter zu Fuß in der Wüstenhitze, in voller Rüstung, das war
oft eine Katastrophe. Die Erschöpfung, der Durst. Die Pferde waren dabei das verwundbarste Ziel.
Wie haben die Kreuzritter darauf reagiert?
Disziplin, Formationen halten, nicht verfolgen lassen, auf den entscheidenden Moment warten. Wenn es dann zur offenen Feldschlacht kam, wenn sie die Gegner zum Nahkampf zwingen konnten,
dann waren sie sehr gefährlich und konnten Schlachten entscheiden. Aber nicht immer.
Der Kavalleriestoß mit eingelegten Lanzen war verheerend. Aber das Problem war, diesen Moment überhaupt zu erreichen. Die Sarazenen und Seldschuken waren Meister darin, genau das zu verhindern.
Ein taktisches Katz-und-Maus-Spiel.
Und am Ende hing vieles davon ab, wer klüger agierte, nicht nur wer stärker war.
Wenn man das alles zusammennimmt, der Kreuzritter war wirklich ein Gesamtpaket.
Und was für eins. Lanze für den ersten Angriff, Schwert für den Nahkampf, dazu Streitaxt oder Streitflegel als Backup. Geschützt durch Kettenhemd, Helm und Schild, später dann Brustpanzer gegen die immer stärkeren Fernwaffen.
Aber es war ja nicht nur die Ausrüstung. Diese Krieger haben jahrelang trainiert, um überhaupt mit diesem Gewicht kämpfen zu können. Und dann der religiöse Antrieb dahinter.
Das Kreuz auf der Brust war nicht nur Dekoration. Für viele war das der tiefste Ausdruck ihres Glaubens.
Was mich immer wieder fasziniert, warum interessieren uns Kreuzritter heute noch so sehr? Das ist fast 1000 Jahre her.
Ich glaube, es ist diese Mischung. Auf der einen Seite die beeindruckende Materialkultur. Diese Schwerter, die Rüstungen, die Symbolik. Auf der anderen Seite die menschlichen Geschichten dahinter. Leute, die alles aufgegeben haben
für etwas, woran sie geglaubt haben. Ob man das heute gut findet oder nicht, diese Konsequenz beeindruckt.
Und natürlich Filme, Spiele, Bücher.
Die Kreuzritter sind in unserer Popkultur so präsent wie kaum eine andere mittelalterliche Gruppe.
Ich muss zugeben, mein erstes Interesse kam auch über ein Computerspiel.
Bei mir war es ein Film. Und dann wollte ich wissen, wie es wirklich war.
Das ist ja das Schöne. Man kann sich dem Thema von so vielen Seiten nähern. Ob jetzt über Geschichte, über Reenactment, über, naja, einfach die Faszination für gut gemachte Ausrüstung.
Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Episode. Wenn euch das Thema Kreuzritter gepackt hat, schaut gerne mal auf battlemerchant.com vorbei. Da gibt's nicht nur Ausrüstung zum Anfassen, sondern auch im Blog noch viele weitere historische Themen zum Vertiefen.
Von Wikingern bis zu Römern, von Mittelalter-Basics bis zu spezialisierten Waffenkundeartikeln. Da findet sich für jeden was.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.